Donner und Reuschel Mark Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Seit gestern hat Deutschland einen neuen Bundeskanzler. Ein steiniger Weg. Im ersten Wahlgang scheiterte Friedrich Merz an der absoluten Mehrheit. Es gab 18 Abweichler. Die Börsen reagierten prompt und die März-Pleite drückte den DAX auf unter 23.000 Punkte. Und zwischenzeitlich notierte der Leitindex bei -2%. Guten Morgen, Carsten. Deine Einschätzung des Fehlstarts.
Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, der Fehlstart, das einmalige Vorgehen, was es so in der Geschichte der Bundesrepublik bisher ja noch nicht gab, dass ein Kanzler, der vorgeschlagen wurde vom Bundespräsidenten, nicht gewählt wurde im ersten Wahlgang, hat natürlich erstmal für eine ordentliche Verunsicherung gesorgt. Unterm Strich glaube ich, dadurch, dass der zweite Wahlgang dann auch unmittelbar danach, also am Nachmittag stattgefunden hat und dass der dann ja erfolgreich war, also fast die maximale Zahl der Stimmen erreicht wurden, glaube ich, ist der Schaden in Anführungsstrichen einigermaßen überschaubar. Es zeigt aber natürlich ganz klar, dass die Mehrheit von SPD und von Union jetzt in der neuen Regierung nicht sehr ausreichend ist und dass man sehr, sehr genau und sehr dezidiert arbeiten muss, um dann eben in zukünftigen Abstimmungen, wenn es um Gesetze geht, wenn es um Vorhaben geht, beispielsweise solche Pannen vermeiden zu können. Vielleicht ist das in Anführungsstrichen einfach jetzt auch für die künftige Regierung so ein rechtzeitiger kleiner Schuss vor den Bug, um dann eben ja einfach sehr, sehr sorgfältig zu agieren zukünftig.
Vorab profitierten die deutschen Aktienkurse ja monatelang von den angekündigten Milliardeninvestitionen in Rüstung und Infrastruktur. Jetzt muss Merz als Kanzler aber liefern. Was erwartet die Börse vom neuen Bundeskanzler?
Ja, vor allen Dingen wird erwartet, dass man schnell ins Handeln kommt und tatsächlich schnell genau die Dinge anpackt, die im Koalitionsvertrag auch beschrieben wurden und die zum großen Teil zumindest ja für die Wirtschaft vor allen Dingen positive Entwicklungen bringen. Da geht es also darum, dass die entsprechenden Investitionsunterstützungsmaßnahmen kommen, dass man Startups unterstützt, dass die Entlastungen auf steuerlicher Seite kommen, dass die Abschreibungsmöglichkeiten kommen, die Sonderabschreibungsmöglichkeiten, die angekündigt wurden. Und dass natürlich das ja seit Monaten immer wiederkehrende Thema Bürokratie und Verfahren angegangen wird. Also es geht vor allen Dingen darum, denke ich, ein ganz klares Signal für die Wirtschaft, für die Unternehmen zu zeigen, dass man gewillt ist, den Standort dezidiert zu ertüchtigen oder eben die Standortqualität zu verbessern, um dann unternehmerisches Tun hier zu erleichtern auf der einen Seite und damit zusammenhängt dann natürlich einfach ein ganz viel höheres Wachstumsmomentum anzukurbeln. Wir sind ja im Moment in der Situation, dass die Wachstumsprognosen fürs laufende Jahr nochmal zurückgenommen worden sind. Es könnte also sein, dass wir ein drittes Jahr hintereinander negatives Wachstum sehen, also eine Rezession. Und da geht es vor allen Dingen darum, ganz klar Zeichen zu setzen, dass diese Dinge eben angepackt werden, um Wachstum zu beschleunigen. Und das sind, sage ich mal, die handfesten Maßnahmen. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist auch, dass die künftige Regierung Einigkeit zeigt, dass man ein klares Signal an die Menschen in Deutschland gibt, dass man gewillt ist, über, ich sag mal, parteitaktische Maßnahmen hinwegzublicken, sondern ganz klar eben diese Dinge, die in Deutschland jetzt wichtig sind, anzupacken und diese nach vorne zu bringen. Und wenn man es also schafft, hier über diesen Weg eine positive Zuversicht oder eine stärkere Zuversicht für eine positive Entwicklung in Deutschland aufzubauen oder vorzuleben, dann kann das alleine schon die Wirtschaft voranbringen. Das sind, sage ich mal, die Erwartungen, die sind durchaus sehr hoch, die sind aber machbar und ich hoffe, dass die Regierung sie angeht.
Werfen wir einen Blick auf die USA. Auch hier haben Trumps Andeutungen zu Powell Besorgnis über die Stabilität der Notenbank ausgelöst und auch für Unruhe an den Märkten gesorgt. Zwar betont Trump ja, dass er Leitzinssenkung wünscht, doch dürften die US-Leitzinsen bei der heutigen Fed-Sitzung ja eher unverändert bleiben, oder?
Ja, das ist davon auszugehen, dass wir keine Leitzinssenkungen sehen in den USA. Dafür sind die volkswirtschaftlichen Daten einfach noch nicht reif genug oder noch nicht weit genug, muss man sagen. Wir haben auf der einen Seite zwar das Anzeichen, dass sich die Wirtschaft in den USA etwas abkühlt. Es sieht in meinen Augen noch nicht nach einer Rezession aus. Also das ist eher, dass wir ein tieferes Wachstum sehen als im letzten Jahr. Wir haben von den Statistikbehörden zu hören bekommen, dass im ersten Quartal in den USA sogar ein leicht negatives Wirtschaftswachstum zu verzeichnen war. Das hat aber vor allen Dingen einen technischen Hintergrund. Das liegt daran, dass sehr, sehr viel importiert wurde in die USA. Und das wahrscheinlich resultierend aus Vorzieheffekten vor dem Hintergrund der drohender Zolleskalation. Das heißt, viele Unternehmen, viele Menschen haben einfach nochmal Sachen gekauft, Waren gekauft aus dem Ausland, auch die importiert, bevor diese möglicherweise mit Zöllen belegt werden. Und das hat dann rein statistisch, rechnerisch das Wachstum gedrückt. Das ist aber ein Sondereffekt. Also die Wirtschaft ist nach wie vor relativ robust. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor gut ausgelastet, 4,2% Arbeitslosigkeit. Und wir haben weiterhin einen etwas schwächeren, aber doch einen moderat aufwärtsgerichteten Lohndruck. Und die Inflation wiederum, da haben wir aktuelle Zahlen in den USA nur vorliegen bis einschließlich März. Die ist zwar leicht zurückgekommen im März, allerdings ist davon auszugehen, dass eben die handelspolitischen Preisniveau steigernden Effekte erst im April anfallen werden. Und damit denke ich also, dass die Fed da erstmal weiterhin vorsichtig agiert. Was die Appelle von Seiten Trumps angeht, ist er ja auch ein Stück weit erstmal weiter vorgeprescht und dann zurückgerudert. Trump hat ja ganz offen von einer Entlassung des Präsidenten der US-Notenbank Fed gesprochen. Das hat gleich wieder für ordentlich Unruhe an den Kapitalmärkten gesorgt. Die Zinsen sind deutlich gestiegen in den USA. An den Aktienmärkten gab es Rücksetzer und das war für Trump dann auch der Anlass, diese Aussage gleich mal wieder zu relativieren und zurückzuziehen. Und er spricht jetzt davon, dass er den Präsidenten der Notenbank Fed, also Jay Powell, im Amt belassen werde, nicht plant, ihn vorzeitig zu entlassen. Die Amtszeit endet sowieso im Frühjahr 2026. Aber, das hattest du richtigerweise gesagt, Trump fordert nach wie vor natürlich vehement Zinssenkung. Ich denke, da wird er bei dieser Sitzung heute Nachmittag nicht auf seine Kosten kommen, sondern weiter warten müssen.
Du hast es ja gerade angesprochen, die Gemengelage aus zunehmendem Preisdruck und moderater Konjunkturabkühlung. Dementsprechend dürfte die Fed ja dann auch weiter im Jahresverlauf datenabhängig agieren und auf frühzeitige Zinsanpassungen verzichten.
Ja, davon ist auszugehen. Diese datenabhängige Vorgehensweise ist ja mittlerweile schon Usus seit einigen Jahren, nicht nur bei der Fed, sondern auch bei der EZB. Das bedeutet also, dass man darauf verzichtet, lange im Vorwege einen vordefinierten Zinsanpassungskurs auszusprechen oder zu kommunizieren. Und das hat eben den Hintergrund, dass wir durchaus gerade angesichts der, ja, ich sag mal, sehr fundamentalen Veränderungen, die wir sehen, der Transformationen, des enormen politischen Einflusses seit Jahren eigentlich auch auf die Kapitalmärkte und die Volkswirtschaften, haben wir eben die Situation, dass Prognosefähigkeit deutlich herabgesetzt ist. Und das heißt auch, dass die Notenbanken im Grunde genommen nicht weiter nach vorne schauen können als nur wenige Wochen und sich eben deswegen nicht festlegen können auf einen langfristigen Zinspfad und deswegen, wie du das eben skizziert hast, datenabhängig vorgehen. Das bedeutet also, sie schauen von Sitzung zu Sitzung, wie entwickeln sich Inflation, Wachstum und andere volkswirtschaftliche Kennzahlen und entscheiden dann auf der Basis, ob sie die Leitzinsen anpassen oder nicht. Das wird mit Sicherheit so bleiben und damit ist die Kernfrage dann eben nach vorne gerichtet, wie stark erfolgt diese wirtschaftliche Abkühlung, die wir jetzt schon erkennen können in den USA und sorgt die wirtschaftliche Abkühlung möglicherweise dafür, dass der Preisniveausteigerungsdruck, der aus Handelskonflikten und Zöllen resultiert, denn wenn die Amerikaner Zölle erheben, heißt das vor allen Dingen, dass die Preise im Inland steigen, wenn die wirtschaftliche Abkühlung so stark ausfällt, dass die Nachfrage deutlich schwächer wird und dadurch dieser preisniveausteigernde Effekt überkompensiert wird, also dass die Inflation fällt, während gleichzeitig das Wachstum schwächer geht, dann wäre die Situation gegeben, wo die Fed dann auch die Leitzinsen senken könnte. Ob das in den nächsten Monaten der Fall ist, bleibt abzuwarten. Eine realistische Annahme ist in meinen Augen aber trotzdem, dass wir bis zum Jahresende 1 bis 2 Leitzinssenkungen auch in den USA erwarten können.
Es bleibt also wie immer spannend. Vielen Dank, Carsten, für den Einblick und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Kompakt Team.